Wir steigen wieder ein in unser laufendes Thema. Hirtendienst, und ich verrate schon mal so viel. Heute kommen wir zu dem unangenehmen Teil dieses Themas. Wer jeden Sonntag da ist, der merkt ja, dass wir immer wieder auch mal solche systematischen Bibelstudien machen, und wir sind jetzt dabei. Und wer erinnert sich, was war beim letzten Mal? War ja nicht vorigen Sonntag, sondern davor. Vorletzten, was war dort der Fokus? Einige schreiben mit, wir müssen uns verbessern. Ja, ich glaube, das war schon das vorletzte Mal.
Ja, das war das letzte Mal, was wir getan.
Okay. Okay, auch Frau, genau, es gibt auch Hirtinnen.
Dann hatten wir
erste Lobe,
verschiedene
Schritte. Dass es durchaus zu Streitigkeiten kommen kann, auch,
genau.
Dass jeder seins verteidigt.
Und Kapitel 6 hatten wir.
Genau, dass der Hirtendienst auch was mit Bewaffnung zu tun hat.
Genau.
Das ging los mit David, ja, der diese Steine in seinen Hirtengerät, in seine Hirtentasche gelegt hat. Heute, der erste Text ist ebenfalls aus dieser Zeit von David. Und zwar gucken wir einmal in 1. Samuel Kapitel 21. 1. Samuel 21. Hat das gefunden? 1. Samuel 21, David ist auf der Flucht. Und er kommt zu einem Priester, zu einem Onkel Elis, und dort trägt sich folgende Situation. David kam nach Nob zu Ahimelech, dem Priester, und er kam David ängstlich entgegen und sprach zu ihm: Warum bist du allein und niemand ist bei dir? Und David sprach zu dem Priester allmählich: Der König hat mir eine Sache geboten, und er sprach zu mir: Niemand soll irgendwie um die Sache wissen. Eine ganz wichtige Sache, die wir hier lernen können. David ist in Gefahr und muss vor Saul fliehen. Und er trifft auf einen Priester, auf einen Mann Gottes, und der fragt, der erschrickt und sagt: Warum bist du alleine? Das heißt, also ist was passiert. Und es war was passiert, dass nämlich David, der eigentlich Anführer des Volkes Gottes oder des Heeres des Saul gewesen wäre, selber auf der Flucht ist. Und er erzählt es nicht. So viel für euch, die ihr heute gerade ebenfalls angehalten worden seid von der Polizei. Wenn Dinge gefährlich sind, es gibt keine Verpflichtung, auch für Glaubende, dass man dort irgendwelche richtigen Auskünfte gibt. Ganz wichtig. Das muss man lernen. Also auch im Wort Gottes. Wir sollen nicht falsches Zeugnis geben, das ist klar. Wir sollen Wahrheit reden, einer mit dem anderen. Aber wenn Gefahr ist, gibt es keine Ausgangspunkt. Nirgendwo, dass wir das mit Bibel finden. Und das muss wirklich gelernt werden, dass wir so sorgfältig und weise miteinander umgehen. Und David erzählt eine Geschichte. Der König hat mir eine Sache geboten und sprach zu mir: Niemand soll irgendwie um die Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Und die Knaben habe ich an dem Ort geschickt. Das heißt also, meine Mitarbeiter habe ich woanders hingeschickt. Wenn du jetzt die Tatsachen erforschen würdest, würde man merken, es hat sich etwas anderes abgeschickt. David war unschuldig verfolgt worden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber er ist in keiner Auskunftspflicht, um sich selber noch mehr zu gefährden. Und nun, was hast du? Gib mir 5 Brote in meine Hand oder was ich vorfinde. Und der Priester antwortet darauf und sprach: Es ist kein gewöhnliches Brot, dann nur das Schaubrot, was auf dem Altar liegt. Also am Handbrot. Und die ganze Geschichte geht so weiter. David ist auf der Flucht. Er braucht was zu essen. Er kann sich nicht in der Öffentlichkeit sehen lassen. Er geht deswegen auch zum Priester, zu dem Mann Gottes, um sich helfen zu lassen und lässt ihn trotzdem im Ungewissen, was passiert ist. Und jetzt springe ich ein bisschen weiter bis zum Vers 7. Es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls, der sich zurückgezogen vor dem Herrn aufhielt. Sein Name war Doeg, der Edomiter. Er war der Aufseher der Hirten Saul. Und David ging von dort, Kapitel 22, und verbarg sich, und Vers 5 im nächsten Kapitel, und gab der Prophet, sprach zu David: Bleibe nicht auf der Bergfeste, geh hin und begib dich in das Land Juda. Und David floh weiter. Und im nächsten Vers ist eine entscheidende Sache: Und als Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien, Saul aber saß zu Gibea, dort wo er geboren war, mit seinem Speer in der Hand, und alle seine Knechte standen bei ihm. Da sprach Saul zu seinen Knechten, die bei ihm standen: Hört doch, ihr Benjaminiter, wird euch der Sohn Isais allen Felder und Weinberge geben, euch alle zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt und keiner aus meinem Ohr öffnet, wenn mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais gemacht hat und keiner von euch sich kränkt meinethalben und es meinem Ohr öffnet, dass mein Sohn meinen Knecht als Lauer gegen mich aufgewickelt hat, wie an diesem Tag. Und dann Vers 9, da antwortete Doeg, der Edomiter, der bei den Knechten Saul stand, und sprach: Ich sah den Sohn Isais nach Nob kommen zu Ahimelech, dem Sohn Ahidubs, und er befragte den Herrn für ihn und gab ihm Zehrung, das Schwert Goliath, das Philisters, gab er ihm. Und dann explodiert Saul und lässt den Priester holen und verhört ihn, warum er denn David geholfen hat. Und er wusste ja von nichts, was es vorneweg für eine Auseinandersetzung gegeben hat. Und dann geht es weiter, Vers 16. Der König sprach: Du musst gewisslich sterben, Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Und der König sprach zu den Läufern, die bei ihm standen, also seine Offiziere: Wendet euch und tötet die Priester des Herrn, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wussten, dass er flohend ist, meine Ohr nicht eröffnet haben. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht ausstrecken, um über die Priester des Herrn herzufallen. Da sprach der König zu Doeg: Wende du dich und falle über die Priester her. Und Doeg, der Edomiter, wandte sich und fiel über die Priester her. Und er tötete am selbigen Tage 85 Mann, die das Land an der Eva trug. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich sage das, weil das zu dem Hirtendienst gehört. Doeg war der Aufseher der Gruppen. Das ist das, was man heute in der Kirche einen Bischof nennt oder einen Kardinal. Und ich sage, es gibt solche Leute, auch bis zum heutigen Tag, im Volke Gottes, die kennen keine Scham, andere zu vernichten, aber Heilige Land. Dieser Ahimelech ist gemeuchelt worden. Der wusste von nichts, der hatte eigentlich nichts Falsches gemacht. David, der Einzige, der entkommt, ist ein Sohn von ihm, Ahitub, sag ich. Jada, der Priester, den David dann zu seinem Priester macht. Und damit ist das ganze Geschlecht zunächst noch vor der Ausrottung bewahrt. Es hat sich an diesen Nachkommen Elis, und das waren sie ja, das Gericht Gottes vollzogen und trotzdem ist dieser Doeg dafür verantwortlich. Er als Hirtenchef hat die grässlichste Sache gemacht, die man sich überhaupt vorstellen kann. Nicht. Er war eigentlich von seinem Beruf her so, dass er schwache Schützen ist. Das würde man erwarten von einem, der nicht nur Hirte, sondern sogar der Chefhirte ist. Dass er am meisten sich um die kümmert, die unter Druck gesetzt werden, die verfolgt werden. Und er wendet sich gegen sie, um seines eigenen Vorteils zu werden. Und ich sage das nur für uns, wenn wir dieses Thema betrachten, wir werden leider auch auf solche Leiter treffen, die sowas von selbst vergessen und verantwortungslos sind, dass sie in der Lage und willens sind, andere zu vernichten. Man muss sich das mal vorstellen, es gab eine kollektive Befehlsverweigerung. Der König hat eine Anordnung getroffen. Zu seinen Offizieren tötet sie. Und keiner will es machen. Alleine hätte er es auch nicht gemacht. Dann sagt das dem Obersten, der Hirten, und der macht es. Es werden uns nicht die Gründe genannt. Ich denke, das hat was mit seiner Herkunft zu tun. Liebe Mütter, ist also einer, der von Esau abstammt, der aus einer Tradition kommt, die sich im Zweifelsfall immer gegen Gott gestellt hat. Die keine Rücksicht genommen haben, auf denen Gottes Zorn ruht, aber solche Leute gibt es auch in der Leitung des Volkes Gottes. Man hofft immer, dass man sagt, wenn schon jemand geweiht wurde, wenn schon jemand ein Amt hat, wenn schon jemand eine Verantwortung im Reich Gottes hat, dann muss das ein guter Mensch sein. Nein, muss er nicht. Das müssen wir einmal mitnehmen und ich bleibe bei diesem Thema. Ich bin selber überrascht. Ich wusste natürlich von meinen Bibelstudien her, dass es nicht die einzige Besonderheit ist von negativen Hirtentum. Aber ich bin, als ich das einmal durchgegangen bin, überrascht, wie viele das sind. Ich würde fast sagen, die Hälfte der Verse, die sich um Hirtendienst drehen, sind Worte der Warnung und des Gerichts. Weil das in dieser Branche, keine Ahnung warum, schlimmer ist als in anderen Diensten.
Vielleicht hat das auch mit dem zu tun, dass du viel anvertraut
hast. Na, wem viel anvertraut ist, von dem wird umso mehr gefordert. Das ist die eine Sache. Ich glaube, es sind die Grundzüge nicht bedacht. Eine der Grundlagen des Hirtendienstes ist Verwalterschaft. Der Hirte ist in der Regel nicht der Besitzer. Ist nicht der Herdenbesitzer, sondern er ist verantwortlich für jemand anderes. Und wenn das verwechselt wird, wenn das vergessen wird, wenn jemand das sich als Eigentum aneignet, dann ist die Gefahr schon mal ganz groß. Guck mal, Jesus warnt in Johannes 10, das ist das Hirtenkapitel, warnt davor. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wenn die Herde angegriffen wird, dann geht der Hirte dazwischen und opfert sich lieber selber, als dass er das Anvertraute zerstören lässt. Wenn der Wolf kommt, dann kämpft er. Der Liebling aber flieht. Es gibt also Leute, denen es nicht ein Herzensanliegen ist, sondern für die es ein Geschäft ist. Und man muss das weiter sagen. Viele der Pastoren in der westlichen Welt sind Gehaltsempfänger, Akademiker, denen das nicht zwingend eine Herzensangelegenheit ist, sondern ein Job, bei dem man richtig gut verdient, bis vor einigen Jahren sogar noch gut angesehen war. Das hat sich im Zuge der vielen Skandale in beiden Großkirchen etwas geändert. Aber früher war das ein anerkannter Job. Und dann hat man das gemacht zur eigenen Bestätigung. Und hat die Herde der Vernichtung allein gelassen. Gott übersieht diese Dinge nie. Deswegen wollen wir einmal heute diesen Aspekt des Hirtendienstes angucken, und zwar einmal für uns selber, dass wir nicht in solche gefährliches Tun hineinlaufen, und zum anderen, dass wir ein nüchternes und klares Urteil haben, wenn wir Menschen sehen, die sich so verhalten, dass die unter Gottes Gericht stehen. Wir lesen zum Beispiel und das will ich mal noch vorne wegstellen, auch etwas Gegensätzliches. Dass Hirten edler sind als die Besitzer der Herde. Typisches Beispiel, ebenfalls aus dieser Zeit, ist Nabal. Nabal war ein reicher Mann, große Herden, hatte viele Angestellte. Und David mit seinen mindestens 400 Leuten, die sich ja immer versteckt haben vor der großen Herde Sauls, die in dieser Wildnis, in dieser Steppe sich aufgehalten haben, die haben die Herden Nabals ganz nebenbei geschützt vor Nomaden, vor Plünderern, vor Leuten aus anderen Regionen. Und die Hirten berichten dem Herrn, ihrem Herrn Nabal, dass David sich immer um sie gekümmert hat und um ihre Sicherheit. Und er, als David einmal bittet, als großes, wenn man Erntefest ist oder Schlachtfest, dass er bittet, dass seine Leute ein bisschen was davon abkriegen, da ist dann der Besitzer so ein böser, bösartiger Mensch, dass er nicht auf seine Hirten hört, nicht auf David hört und damit das Gericht über sein eigenes Leben zieht. Das gibt es auch. Es gibt also auch edle Untergebene, der Chef ist.
Ich habe eine Frage. Wenn jetzt die Wahrheit zum Papst zum Beispiel.
Ja.
Ich weiß ja, ob ich jetzt richtig liege, der Kumbo, aber die Kardinäle wählen sich doch nicht selbst. Ne?
Die Kardinäle werden berufen. Die werden von dem vorhergehenden Papst oder von dem vorgehenden berufen und wählen aus ihrer Mitte dann den Papst.
Ich dachte immer, dass sich die Stimme selbst geben.
Nee, das. Aber wenn man so will, aus ihrer eigenen Gemeinschaft. Das heißt, in der katholischen Kirche ist es also eine ganz strenge Hierarchie. Sowohl die Weihe zum Bischof muss vom Kardinal erfolgen, als auch die Berufung zum Kardinalstum aus der Reihe der Bischöfe erfolgt dann von der nächsthöheren Instanz. Und dann wird das. Normalerweise ist die Papstzeit immer auf Lebenszeit. Es gibt nur diese eine Ausnahme von Benedikt, dem Deutschen, der vorher ausgeschieden ist. Das ist möglich, aber sonst eher unüblich. Dann haben die Kardinäle aus ihrer Mitte einen zu wählen, der als der oberste Hirte gilt. Und ich sicher bin, dass er das in der Regel nicht ist. Sondern dort haben wir eine Tradition, die sich zwar wieder an altkirchlichen und biblischen Traditionen anlegt, aber die nicht Geist und Geist. Das behaupte ich mal, oder wage ich zu behaupten. Wir lesen zweimal im ersten Buch König, Kapitel 22, und dieselbe Situation im zweiten Chroniken, Buch 18, als nämlich Ahab den Propheten Micha hat rufen lassen, ob er sich zum Kampf gegen die Syrer stellen soll, dass dieser Prophet wirklich von Gott her redet, aber ich möchte das einmal so vorlesen, wie sich das abgespielt hat. 1. König 22, ab Vers 13, und der Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sprach: Sieh doch, Die Worte der Propheten, also der falschen Propheten, verkündigen einstimmig dem König Gutes. Lass doch dein Wort sein, wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Aber Micha sprach, so wahr der Herr lebt, was der Herr mir sagen wird, das werde ich leben. Das ist ein Kennzeichen von echten Propheten. Dass er nicht demjenigen, der Gott befragt, zum Munde redet, sondern der wirklich das sagt, ob das angenehm ist oder nicht. Und als er zum König kam, sprach der König zu Micha, sollen wir nach Ramoth Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir davon abstehen? Und er sprach zu ihm, und ich versuche das mal so nachzuahmen, wie er das gesagt hat, zieh auf, das würde gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Das hatten all die anderen gerade gesagt. Und der König sprach zu ihm, wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du nichts zu mir reden sollst, als nur Wahrheit im Namen des Herrn? Er hat als genervt, dass er ihn verarscht. Er hat das also so gesagt, dass er das erkennbar ist, das ist nicht sein eigenes, sondern er wiederholt mal das so in dieser dienerischen Weise, was überhaupt nicht zu seiner Art gehört. Und dann ist der König frustriert und sagt, rede doch mal das, was Gott wirklich zu ihm sagt. Er wusste also, dass Gott mit diesem, zu diesem Mann redet. Da sprach er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Hirten. Sie sollen jeder in sein Haus zurückkehren und fliehen. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Natürlich, weil das Tun dieses Mannes böse war, kann er nicht ein gutes Wort von Gott kriegen. Dieselbe Situation wird uns dann im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 18 geschildert, nochmal genau dasselbe. Und interessanterweise gibt es diesen Text noch ein drittes Mal in der Bibel. Und zwar in den Evangelien. Jesus weint über die Situation des Volkes Israel zu seiner Zeit. Und er sagt, sie sind wie Schafe, die keine Hirten haben. Jeder, der das gehört hat, und die Juden gehören zu den Leuten in der Zeit zumindest, die Tora, die das Gesetz und die Propheten von Kind an gelernt haben. Es wurde jeden Sabbat in der Synagoge gelesen und wiederholt. Ich selber komme auch aus solcher christlichen Tradition. Ich bin wirklich 20 Jahre meines Lebens fast nur mit der Bibel groß geworden. Wir hatten keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen. Das war also nicht einschränkend, sondern einfach lebendig. So, abgetrennt von der Welt. Und ich gehöre deswegen noch zu der Generation, die die Bibel fast vollständig kopiert. Ich habe das nie für möglich gehalten. Und das hat nichts mit Auswendiglernen zu tun, sondern einfach Wiederholung in der Kindheit und in der Jugend. Der Kopf wird nicht mit anderen Zeug zugeballert. Ich bedauere die jungen Leute unter uns, die sich den Kopf füllen lassen durch das Internet und diesen Müll. Da bleibt nichts Gutes übrig. Wirklich. Deswegen bin ich über diese Sache ehrlich dankbar, dass das immer wiederholt wurde. Wir hatten sonntags drei solche Versammlungen, die waren nicht so lang, die waren also wirklich auf eine Stunde limitiert. Aber dreimal eine Stunde, Montagabend Gebetsversammlung, Dienstagabend mindestens zwei oder drei solche Kurzpredigten, wie wir es eben von Debbie gehört haben. Donnerstag fortlaufende Bibellese, immer abends, immer eine Stunde. Kleine Gemeinde waren so, keine Ahnung, 25, 30 Leute zusammen. Und das 20 Jahre lang. Ich habe damals immer gedacht, wenn die älteren Brüder da die Bibel zitiert haben, das war's nie, das ist. Die haben ja alles im Kopf. Und später merke ich, mit 20, bin ich weggezogen. Das auf Gottes ist lebendig geworden. Und bis heute, ich freue mich darüber. Und das war aber damals klar für die Juden. Und ich sage das heute, wisst ihr, wo ich das heute wieder kenne? Bei vielen Muslimen. Die werden genauso von klein an trainiert, sich nur mit dem Koran zu beschäftigen. Die haben den im Kopf. Und das macht mir wirklich Not. Ich sage, die Christen, die um ein Längen besseres und wahrhaftiges Buch haben, nutzen das nicht. Und andere werden damit vollgebauert und nicht immer mit Gottesfurcht, sondern häufig auch mit Hass gefüttert. Ja, es gibt auch Gottesfürchtige Muslime. Aber viele kennen eine ganz andere Indoktrination. Und deswegen komme ich drauf. Und die Juden damals, die das Wort Gottes im Kopf hatten, wenn Jesus das sagt, sehr, sie sind wie Schafe, die keine Hirten haben, werden zwangsweise daran erinnert, dass ihre Zeit genauso von Gott abgefallen ist, wie Israel zur Zeit Ahas. Das ist diese Gemeinsamkeit. Und ich sage das so, Gott weint über sein Volk, wenn es keine guten Hirten hat. Warum? Weil die Schwachen der Herde dann zerstreut werden. Und ich sage das mal für diesen jungen Leuten unter uns, die zum Beispiel einen Hauskreis oder eine kleine Gemeinde oder sowas leiten oder sich vorbereiten, das zu leiten. Bitte nehmt das als einen Hirtendienst. Kümmert euch um die Schwachen. Es geht nicht darum, dass wir Richtigkeiten weitergeben und dass wir immer die perfekte Lehre haben. Die gibt es nicht, weil unser Kenntnis Stückwert ist. Aber der Dienst eines Hirten ist, sich die Schwachen anzunehmen. Derer, die gerade Zweifel haben, denen der Glaube weggerutscht ist oder die gar noch nicht richtige Festigkeit gekriegt haben. Das ist Hirtendienst. Denen, die lahm sind, denen, die krank sind, zuerst zu helfen. Denen, die sich verlaufen haben, die zurückzuholen. Das ist unser Dienst. Wirklich, das ist extrem wichtig, wenn wir wirkliche Hirten sind. Eben, es gibt Zeiten, wo dem Volk Gottes die Hirten komplett fehlen. Ja, wie Schafe, die ohne Hirten waren. Warum? Weil Micha war dort einer, der das Wort Gottes teilt. Gleichzeitig waren über 400 Leute, die Scheiße erzählen, die Lügen richten. Und wir kennen das ja in unserer Zeit heute. Lügen glauben sich immer leichter. Also was für Unsinn heute erzählt wird, von Covid-Zeiten angefangen, haben die Massen geglaubt. Es waren immer die wenigen, die das hinterfragt haben. Und das ist mit dem Krieg so und das ist mit vielen Dingen so, mit denen man die Masse flutet. Immer ein Zeichen, dass die Hirten fehlen, die das Volk begleiten. In dem Moment muss man das alles so sagen. Die meisten unserer Regierung sind nicht echte Hirten. Wir hatten solche Zeiten. Und gute Zeiten in der Vergangenheit. Verantwortliche, die das ganze Volk auf den Weg der Sicherheit, des Erfolgs, des Schutzes geführt haben. Heute diskutiert man, wie man die Wehrkraft erhöhen kann und die Kriegsrichtigkeit verbessern kann. Wem dient das? Mir ist aufgefallen, dass dann in den Propheten immer wieder Gott warnt vor diesem falschen Hürdendienst. Das erste zum Beispiel, Jesaja 31. So hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe, gegen den die Menge der Hirten zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt, so wird der Herr der Herrscher herabsteigen, um auf den Berg Zion und auf seinen Hügel Krieg zu führen. Dort ist es nun ein Bild, Dann wird Gott selber mit diesem Löwen verglichen, der sich vor der Menge der Hirten nicht fürchtet. Wenn wir aber mal zurückgehen zu David, der einer der erfolgreichsten Hirten war, nicht nur zuerst in seinem Beruf, sondern auch später als König, als Hirte Israels. Deswegen mal ganz nebenbei, unser Beruf hat in der Regel eine große Funktion auch für unseren geistlichen Dienst. Die Erfahrungen, die wir in unserem natürlichen Beruf sammeln, die sind nutzbar auch in unserem Dienst im Volk Gottes. Es ist kein Zufall, dass David der erste König nach dem Herzen Gottes war, weil er in seiner Jugend gelernt hat, die Schwachen zu schützen, sein eigenes Leben nicht zu schonen. Das waren die Qualitäten, mit denen er in der Lage war, den Volk Gottes auch vorzustellen, wirklich vorzustellen. Und hier haben wir eine andere Situation, dass die Menge der Hirten zusammengerufen wird. David hat sich dem Löwen alleine entgegengestellt. Er hat sich den Bären alleine entgegengestellt und war siegreich. Warum? Warum? Weil er sein Leben nicht geschont hat. Wenn aber der Löwe schon raubt, das heißt, er hat schon was geschlagen, ja, wenn der Löwe, so wie der Löwe knurrt und der junge Löwe seinen Raub verteidigt und die Menge der Hirten zusammengerufen wird und er stört sich nicht an ihrem Lärmen, dann hat er keinen echten Gegner. Wenn das heißt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, wer ist dann in der Lage, sich ihm entgegenzustellen? Das kostet uns alles. Ich sage das wirklich. Wenn Gott uns ruft, in solchen Dienst andere zu leiten, andere aufzubauen, andere zu schützen, dann kostet es uns alles. Ich sage das den jungen Leuten. Ich hoffe, dass aus unserer Mitte Hirten oder Hirtinnen hervorkommen. Aber das ist um den Preis unseres eigenen Lebens. Um die Bereitschaft. Das heißt nicht, dass man das gleich verliert. Denn David war ja siegreich gegen die Löwen, siegreich gegen die Bären, erfolgreich in seinem Beruf. Das ist eigentlich unsere Berufung. Ich sage das nicht, macht mal den Kopf runter und ihr werdet sowieso sterben, wenn wir im Dienst Gottes sind, sondern wir sind berufen zu siegen. Aber wenn man sich hinter den anderen versteckt und nur Kraft macht, dann passiert nichts. Auch das ist eine Warnung für falschen Propheten. Einfach sich nur nach der Menge zu richten. Einer wird schon vorne weggehen. Das ist wichtig, dass wir das für uns klar haben. Wirklich bereit zu sein, zu kämpfen für das, was uns anvertraut ist. Auch gegen etwas, was stärker ist. Löwe ist stärker als ein Mensch. Aber durch die Entschlossenheit eines Menschen wird sich ein Löwe nicht brauchen. Man kann da nicht hingehen mit bloßen Händen und sagen, ja, ich klatsche ihm ein, das wird nicht funktionieren. Da muss man schon wissen, wie man sich kämpft. Und David hat mit seiner Schleuder natürlich auch alles in die Ferne geknallt. Das heißt aber, ich sage es mal praktisch, ich kann nicht in einer befahrenen Situation anfangen zu trainieren. Ich muss die Gegenzeit machen. Wisst ihr, ich kann nicht, als Beispiel, wenn ich irgendwie mit einer Sucht zu kämpfen habe, sagen, naja, ich werde schon aufpassen, wenn ich wieder so eine Gefahren- oder Rückfallsituation habe. Das muss ich in der guten Zeit machen. Da muss ich mich vorbereiten, damit ich dann gewappnet bin, damit ich dann weiß, wie ich mich verhalte. Ich kann nicht warten, bis der nächste Saufdruck da ist oder die nächste Linie auf dem Tisch liegt. Ja, ziehe ich es aber vielleicht doch lieber nicht. Wirklich, das sind so eine ganz praktische Sachen. Das muss ich die gute Zeit machen. Was hat David gemacht? Er hat Er hat in den guten Zeiten, wo man gerade nicht Löwe oder Bären entdeckt hat, trainiert und dadurch war er treffsicher. Und dadurch konnte er siegreich sein in diesem Kampf. Das gehört zum Hürdengehen. Wir machen das nicht mit der Schleuder oder sowas. Aber so, dass wir praktisch wissen, wir müssen die gelegene Zeit nutzen. Nächster Punkt. Könnte ich mal dagegen setzen. Ich mache das mal. Was ist ein guter Hirte? Fällt mir in Jesaja 40. Da wird ein guter Hirte wird beschrieben. Er wird seine Herde walten wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem Schoß packen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Also, wer wirklich Ahnung hat von seinem Beruf, und ich bleibe jetzt an dieser Stelle mal beim Hirtenberuf, der weiß, dass er unterschiedlich mit denen umzugehen hat, mit, ja, hier vor sich hat. Ein Bock, wir hatten Schaf, wir hatten Schaf und wir hatten auch Schafböckelmaß, einige Jahre bei uns auf dem Gelände. Schafbock kannst du eigentlich nur mit dem Knüppel begegnen. Und da musst du gucken, wenn das mehrere sind, wenn dich einer von vorne ablenkt, dann knallt dich der andere von hinten auf. Sonst kämpfen die den ganzen Tag miteinander. Aber bist du dazwischen, sind die sich so einig. Einer kommt von vorne, du konzentrierst dich, der andere segelt dich weg. So kannst du aber nicht mit den Mutterschaften umgehen. Nie. Das ist eine andere Art von dir. Die Säugenden wird er sanft leiden und die Lämmer auf den Arm oder Schoß tragen wollen. So, ich habe heute so ein schönes Kurzvideo gesehen, war mal zusammengestellt, vielleicht zu 20 verschiedenen Situationen, die Menschen, wer will, kann sich das nachher bei mir mal gucken. So schön, wie vertraut, wie sich Tiere Menschen anvertrauen. Da waren auch Lämmer dabei. Die kommen zu dem, kommt erst das Mutterschaft, dann kommen die Lämmer. Und wartet, bis sie jedes einmal hochgenommen hat, dann setzt es runter, dann kommt das nächste an, krabbelt an seinen Beinen, nimmt das wieder hoch. Solches vertrauensvollen Umgang wünsche ich, dass wir das lernen, nicht nur den Tieren gegenüber, sondern vor allem auch die unterschiedlichen Art von Menschen gegenüber. Es gibt Leute, mit denen muss man sehr konsequent umgehen. Es gibt welche, da muss man sanft sein, und es gibt welche, da kann man kuschelig mit umgehen. Ja, also ein guter Hirte kann diese Unterscheidungen auf eine saubere Weise treffen. Und da gehört eine Ausbildung dazu. Da gehört jemand, der einen anleitet, der einen auf bestimmte Dinge hinweist, der die Hufpflege mitbedenkt, der sagt, was die Tiere am besten fressen, was sie nicht kriegen können ab einem bestimmten Alter. Eben, dass man nicht, wer weiß, welche hochtheologischen Sachen macht für Leute, die noch am Anfang stehen und andersrum. Ja, dass man nicht mit aller Welt Geschichten bei Menschen ankommt, die schon lange danach vergessen sind. Das ist guter Wirkung. So, als kleiner Einschub zu den guten Hörern. In Kapitel 56 ist wieder ein anderes Beispiel. Das ist so grässlich. Jesaja 56. Da redet der Prophet auch in eine Situation hinein. Und ich will nur auf eine Metapher eingehen, die in diesem Abschnitt ist. Der letzte Abschnitt von diesem Kapitel. Vers 9. Kommt her und gefressen alle Tiere des Feldes, alle Tiere im Wald. Und zwar fressen von der Herde. Seine Wächter sind blind und ohne Erkenntnis. Sie sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen vor sich hin. Sie liegen da und lieben den Schlummer. Die Hunde sind gefräßig, kennen keine Sättigung. Und das sind Hirten. Sie haben kein Verständnis. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg, jeder seinem Vorteil nach, bis hin zum Letzten. Kommt her, ich will Wein holen und lasst uns saufen. Und der morgige Tag soll sein wie dieser herrliche Allemann. Mit dieser Haltung pflegst du den echten Hirten, den Verstecher. Wenn du dich selber in den Fokus nimmst, dass es dir gut geht, wenn du selber so lebst, dass du auf deinen Vorteil aus bist, dann bist du nicht geeignet für solche Dinge. Und leider, und das, wie gesagt, hat mich geschockt, leider ist in fast allen Propheten genau davon die Rede. Es greift um sich, vor allem wenn es mehrere sind. Wenn einer so anfängt, dann sagt vielleicht der Nächste, naja, wenn der, warum soll ich mich dann noch anstrengen? Und man fängt an, sich nur noch selber zu füttern. Und ich fürchte, dass heute in den Leitungen der meisten Kirchen nur noch solche Leute sind, fast nur noch solche Leute, die sich nicht mehr um die Gemeinde vor Ort kümmern, die nicht mehr fragen nach den Kranken, nach den Alten, die früher immer im Fokus gewesen sind, sondern die sich selber feiern und auf ihren Konferenzen sich gegenseitig belobigen. Und das, was ihre eigene Aufgabe ist, ist aus dem Blick gekommen. Und Gott sieht es. Wirklich, müssen wir also von Herzen solche Leute bleiben, die nach dem Bescheiden Gottes arbeiten und nicht einfach das so laufen lassen, dass man selber also nicht zu viel Stress hat. Das geht weiter. Im Propheten Jeremia, dort ist es ganz gehäuft. Da ist es ganz viel an vielen Stellen. Im Kapitel 2, die Priester sprachen nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Und die Hirten fielen von mir ab. Und die Propheten weissagten durch den Baal und sind denen nachgegangen, die nichts sind. Gott zieht dort richtig Resümee. Er lässt durch diesen Propheten Jeremia das Volk erinnern an diesen ganzen langen Weg, den er mit ihnen gegangen ist, und zieht dieses Fazit. Die Leiter des Volkes haben alle versagt. Bewusst. Sie haben sie abgewandt. Und wie gesagt, ich fürchte, wir sind in einer Zeit, die ist dem ganz nahe. Dieser Situation ganz nahe. Und die nächste Stelle. Kapitel 10, Vers 21. Dass niemand, der mein Zelt ausspannt und meine Zeltdecken aufrichtet, denn die Hirten sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Daran haben sie nicht verständlich gehandelt und ihre ganze Herde hat sich zerstreut. Man muss bedenken, in der Zeit damals, und so ist es ja heute noch in vielen Ländern, wo viele Hirten unterwegs sind, haben diese keine feste Behausung. Das heißt, sie ziehen mit ihren Herden in vorübergehenden Zelten. Also in vorübergehenden Behausungen, in Zelten. Das ist übrigens, und das ist das Bild, was Jesus auch benutzt für uns. Hier in unserer Zeit haben wir kein festes Haus. Wir haben keine feste Behausung. Selbst unser Körper ist nur vorübergehend. Es ist wie ein Zelt. Das kann man auch, das steht man auf, das nutzt man in der Zeit, dann ist es irgendwann wieder, ist man wieder unterwegs. Wenn wir wissen, dass unsere Zeit begrenzt ist, dann ist es umso wichtig, dass wir nicht dumm sind. Dass wir das nicht vergeuden. Dass wir diese vorübergehende Land für unsere Bedrängnis, heißt es im Römerbrief, die als Aussicht eine immerwährende Herrlichkeit hat, dass wir das nicht verspüren. Dass wir sagen, ach, ist mir zu schwer, ich will ein paar gute Jahre noch haben, ist mir egal, was drumherum ist, oder ist egal, wie Gott das sieht, irgendwie, dass man lieber Gott ein guter Mann sein und wir schlängeln uns durchs Leben. Dann ist diese Zeit, dann ist eine Zeit von Gott, dass wir unsere begrenzte Zeit nicht nutzen, um einen ewigen Lohn anzusammeln. Das wünsche ich, dass wir diese Realität nie aus dem Blick verlieren. Das, was Gott uns anbietet in Jesus Christus, ist eine ewige Hoffnung. Und das wird hier angesetzt. So oder so. Und auch das ist eben Verantwortung der Hirten. Die Hirten sind umgeworfen, haben den Herrn nicht gesucht. Deswegen hat sich die Erde zerstört. Es nützt nichts, dass wir darüber klagen und sagen, naja, das ist nicht mehr so, die Pastoren kümmern sich nicht, was soll ich da dran tun. Dann strecke dich danach aus, dass du selber in Hirte nach dem Herzen Gottes suchst. Wirklich. Lebe so, sag nicht, okay, ist ja nicht meine Verantwortung. Kirchenkram, will ich nichts mehr zu tun haben. Jesus ist der gute Hirte für jeden von uns. Und er sucht Leute, die treu sind. Gerade, nochmal, gerade wenn wir uns ärgern über die Schlüssigkeit anderer, ist es eine Herausforderung, dass wir anders sind. Nächster Vers. Kapitel 12. Vers 10. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwehrt, mein Ackerstück zertreten. Sie haben mein köstliches Ackerstück zur öden Wüste gemacht. Man hat es zur Öde gemacht. So, und Gott sagt von euch, ich habe mein Haus verlassen, weil das so schmutzig behandelt wurde. Das Kostbare, was ich gegeben habe, ist nicht wertgeachtet geworden. Das, was die Verwalter denen anvertraut war, das zu bewahren und zu verbessern, haben das Gegenteil gemacht. Haben es zerstört. Okay, dann ziehe ich mich auch zurück. Ich merke, dass das die Aufnahmefähigkeit sind. Ich gebe deswegen nur noch die Bibelstellen und ihr könnt die zu Hause selber in Ruhe nachlesen. Jeremia 23, Vers 1 bis 4. Wehe den Hirten, die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen. Wehe. Überall, Freunde, auch das nehmt man mit nach Hause. Überall, wo in der Bibel ein Wehe ausgesprochen ist und dann eine bestimmte Handlung angesprochen wird, ist das ein Grund für Krankheit. Das habe ich von dem Mann Gottes vor vielen Jahrzehnten schon gelernt. Er sagt, achte darauf, die Stellen, auf denen ein Wehe steht, ist wirklich ein Weh, ein Krankheitsauslöser. Wer also gute Tage sehen will und gesund bleiben will, achte darauf, dass er nicht etwas tut, über das Gott ein Wehe ausgesprochen hat. Was lohnt sich auch da mal alle Bibelstellen durchzugehen, sich das mal aufzuschreiben und zu sagen, okay, gibt es was, wo ich vielleicht bisher nie drauf geachtet habe? Wo ich mir eine Krankheits- oder wo ich durch mein Verhalten eine Tür öffne, dass mein Körper oder meine Seele krank wird. Ja, nehmt euch das mal vor. Wenn ihr wollt, können wir auch darüber mal eine Vortragsreihe hören. Aber das kann auch jeder für sich selber herausfinden. Kapitel 25. Heult ihr Trocken und schreit. Dort ist auch eine besondere Verantwortung, um wirklich umzukehren. 25, 34 bis 36. Jeremia 25, 34 bis 36. Und Kapitel 50, Vers 6. Mein Volk war eine verlorene Schafherde, ihre Hirten leiteten sie irre auf verführerische Berge. Sie gingen vom Berghügel und vergaßen ihre Lagerstätte. Also es gibt Hirte, die ihnen anvertraute Herde regelrecht in die Irre, in die Verirrung führen, dass sie sich irgendwo zerstreuen und dann weggefressen werden. Und dann finden wir ähnliche Warnungen beim Propheten Hesekiel. Kapitel 34, Vers 2, Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und spricht zu ihnen, den Hirten, so spricht der Herr Jahwe, wehe den Hirten Israels, die sie selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Und das geht bis zum Vers 10. Ein ganzes Kapitel, was sich mit dem Dienst untreuer Hirten beschäftigt. Und wie Gott das Silber in die Hand nimmt und bis Vers 23 das also bis Kapitel 34, Vers 23, die Veränderung selber in der Hand nimmt. Und das ist ein Hinweis auf Jesus und auf diese neue Generation von Hirtendienst, der uns dann im Neuen Testament begegnet. Wir haben das ebenfalls im Propheten Sacharja, wo nochmal gegen das falsche Hirtentum geweissagt wird. Kapitel 10, Vers 3. Mein Zorn ist gegen die Hirten entbrannt und die Birke werde ich heimsuchen, denn der Herr der Herrscher wird sich seiner Herde des Hauses Juda annehmen und sie wie ein Prachtross im Kampf machen. Und im Kapitel 11 von Vers 3 bis Vers 17. Ich habe vor vielen Jahren einmal diesen Vers 17 selber als prophetisches Wort gegen einen Hirten Gottes aussprechen lassen. Das war eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass Gott zu mir redet. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Herde verlässt, das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge, sein Arm soll völlig verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Und Gott redet zu mir, spricht das zu dem Pastor, der seine Herde verlassen hat. Der war hier aus der Region weggezogen, nach Thüringen, war noch zu DDR-Zeiten. Und ich habe mir einen Tag Urlaub genommen, bin mit dem Zug dorthin gefahren und hatte gehört, er ist dort krank geworden, der war gar nicht lange weg. Es war ein Mann Gottes, den ich sehr geliebt habe, wer das Wort Gottes in der Ursprache gelesen hat, wer gerne Andacht gehalten hat, da habe ich immer, hat mich fasziniert, weil er so sorgfältig den Text ausgelegt hat, dass ich in dieser Zeit sehr viel von ihm gelernt habe. Und ich wusste, er hat jahrelang für seine Gemeinde gebetet und dann ist dort eine Erweckung ausgebrochen. Und mit einem Mal, er hat sich um Alkoholiker auch gekümmert und er brachte jedes Mal, wenn wir Gruppe hatten in Berlin damals noch, so ein oder zwei Leute mit uns mit einem Schlag, bis ein Durchbruch. Und er hat sich in Barkas gemietet und hat jedes Mal acht Leute mitgebracht und nicht mal alle weggekriegt, weil alle mit einmal Gott gesucht haben. War Ende der 80er. Und mitten in dieser Zeit der beginnenden Erweckung höre ich auch so ein Bruder Frank, ich ziehe jetzt ganz plötzlich weg, meine Frau hat ein Haus geerbt und sie will, dass wir in das Haus ziehen. Ich sage, aber doch nicht jetzt, wo du jetzt die Erhörung eurer Gebete hast, das kann doch nicht sein. Naja, ich will eigentlich nicht, aber ich höre auf meine Frau. Und dann, einige Monate später, redet Gott so zu mir. Fahr zu ihm, sag ihm dieses Wort. Bin dorthin gefahren, habe ihn erst nicht gehört, ich wusste nur die Stadt, in der er sich befindet. und bin dann durch, habe ich dann das Pfarrhaus aufgesucht, habe gesagt, ja, gibt einen Pastor, der ist irgendwann in den letzten Monaten mal hergekommen, ja, ja, der wohnt dort im Dorf, geht hier dorthin, und ich besuche ihn und war zu Tode geschockt. Der Mann war gerade, nachdem er eine Operation eines Hirntumors hatte, aus der Klinik entlassen worden, und buchstäblich hat sich das erfüllt. Sein rechtes Auge war gänzlich erloschen und sein Herz war gänzlich. Ich war so schockiert, dass ich Stunden gar nicht reden konnte. Irgendwann habe ich mein Herz gefasst und gesagt, Bruder, Gott hat nichts mit dir gesandt, ich sollte dieses Wort sagen. Ich habe es wie ein Herz geöffnet. Und er sagt, ich weiß. Ich weiß. Und ich habe gebettet, ich habe gesagt, bitte, komm zurück. Gott wird dich wiederherstellen. Und er sagt, ja, ich komme. Und 4 Monate später war er tot. Weil seine Frau das verhindert hat. Das ist für mich eine große Warnung gewesen. Das war noch, bevor ich in den ganzen Dienst eingetreten bin. Ich will so nicht leben, ich will so nicht enden. Ich will die Sache Gottes immer an die erste Stelle stellen. Egal, selbst was meine Frau sagen würde. Und das sagt uns was, Freunde. Der Dienst im Reiche Gottes kostet uns was. Das hat man nicht so nebenbei. Wenn wir hier zusammen sind, ich denke, das ist nicht zu merken, dass man so unter einer Last steht oder sowas, sondern wir teilen die Freude Gottes. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Das müssen wir wissen. Jesus nachzufolgen und in seinem Dienst zu bleiben, das kostet uns alles. Das kostet uns unser natürliches Leben, aber es ist auch alles. Es ist das Kostbarste, was ein Mensch überhaupt ergreifen kann. Und gerade die einige Jahre, mit Jesus unterwegs sind, die wissen, das würde man nicht wieder eintauschen wollen. Möchte man nicht verlieren. Ich will es nicht aufgeben. Und deswegen, wenn dieses Wort Gottes so deutlich ist, auch gegen gegen gefährliches Verhalten, dann müssen wir das ernst nehmen. Das ganze Wort Gottes. Okay? Und deswegen, wenn wir heute mal so ein schwieriges Thema haben, ist es nicht, um uns zu demütigen oder mutlos zu machen, sondern mit ganzer Entschiedenheit Jesus nachzufolgen. Amen. Mm-hmm.